Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
Und ich bin der Ju.
Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute besprechen wir einen französischen Animationsfilm. Hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage in diesem Podcast hier. Der da heißt Mars Express.
Wir reden über den Film. Ich dachte, wir reden über die Raumsonde, die 2003 gestartet ist.
Heißt die wirklich so? Gibt es wirklich eine Raumsonde, die so heißt?
Ja, ich vorher gerade gesehen.
Ah, geil, wusste ich gar nicht.
2003, Mars-Sonde.
Weißt du was?
Mars Express.
Wir reden jetzt gleich mal über den Titel, weil ich finde nämlich den Titel irgendwie komisch. Ich kann mich nicht damit anfreunden, ganz ehrlich.
Er hat halt nichts mit dem Film zu tun, gell?
Er hat nichts mit dem Film zu tun. Er kommt ganz am Ende, wird er, glaube ich, einmal erwähnt. Aber es...
Nein, es ist halt ganz am Anfang fliegt sie halt mit Mars Express zum Mars.
Ja, stimmt, richtig, so.
Aber nicht am Air. Es geht halt nicht um die Reise, sondern es geht
um die Handlung am Mars und die vor der Reise. Aber ja, ich kritisiere jetzt diese Raumsonde auch gleich mit dazu. Ich finde, es gibt keinen langweiligeren Namen für einen Express, der zum Mars fliegt, als Mars Express. There I said it.
Zoom. Vielleicht ist es aber bei der Sonde, wie man das halt so macht in der Raumfahrt, wieder nur eine geile Abkürzung.
Achso.
In Wirklichkeit steht das Express für...
Ja, Martian Aeronautics Reconciliation Spacecraft, ja klar. Whatever. Ja, das wird sein, Jo. Ich glaube, du hast recht. Ja. Naja, es geht jedenfalls um den französischen Animationsfilm von 2023. Der hat seine Premiere im Mai auf den Filmfestspielen in Cannes gefeiert und war dann natürlich auch in französischen Kinos. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es nicht gefunden, ob der bei uns jemals im Kino war.
Bei der Biennale ist er, glaube ich, gelaufen.
Ah, sehr cool. Und, ich meine, sagt auch schon einiges über diesen Film aus, ja. Cannes, Biennale, schafft nicht jeder Film. Und ich habe ihn jetzt auf Prime gesehen, wo er im Abo enthalten ist.
Also, ich habe auch vor einiger Zeit auf Prime gesehen.
Wir werden, wie immer, am Anfang einfach über den Film reden, ohne zu spoilen. Und früher oder später werden wir dann nochmal sagen, bevor wir die Handlung spoilen. Aber jeder, der jetzt, keine Ahnung, den Film frisch sehen will, bevor wir drüber reden, kann jetzt nochmal kurz auf Pause drücken und dann auf Prime den nachschauen. Beziehungsweise wir können ja einfach mal ganz kurz so quatschen. Was ist das für eine Art Film? Wie hat er uns gefallen und so weiter, wie wir das immer tun. Animationsfilm sage ich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal in dieser Folge. Muss auch ein neuer Rekord sein. es geht um die Handlung, die im Jahre 2200, glaube ich, ansetzt oder so. Also,
ja, ich glaube.
So Zukunft. Nicht ganz so near, aber auch nicht far away.
Nicht Star Wars, sondern halt.
Jo. Und ich.
So
ich,
quasi Blade Runner, aber noch 2 Wochen weiter schlafen.
Genau, weil Blade Runner liegt ja nach unserer Zeitrechnung sogar schon in der Vergangenheit. Insofern.
Na, so. Aber so der zweite Teil ist 49.
Ja, genau. Der zweite Teil. Der erste war 2018 oder 19 oder so, gell? Ja.
Ja.
Genau. Und der, aber Blade Runner ist schon ein gutes Stichwort, weil ich finde.
Ja, finde ich eigentlich gar nicht mal so.
Findest du nicht?
Ja.
Okay. Also nicht stilistisch, weil das Ganze ist halt, hat auch der Regisseur gesagt, er hat sich halt sehr inspirieren lassen von so klassischen Arten. Hardboiled, Film Noir, ein Detektiv versucht einen Fall zu lösen und gerät irgendwo rein in ein größeres Komplott, ja, irgendwie so.
Was ja per se auch ein sehr guter Ansatz ist.
Sehr guter Ansatz. Das Ganze spielt natürlich jetzt eben in der Zukunft und spielt in einer Welt, wo künstliche Lebensformen, also Androiden und derlei, mit Menschen zusammenleben und zieht sehr viel, wie soll ich sagen, Hintergrund, Lore, so weiter, aus diesem Zusammenleben. Aber auch die Geschichte taucht dann natürlich in dieses Metier ein bisschen ein. Ja. Und für mich ist schon so dieses Zusammenleben von Androiden und Menschen, was ich jetzt halt mit Blade Runner auch verbinde, so ein bisschen.
Ja.
So dieses Spannungsfeld. Ja,
ja. Ja. Also ich weiß, dass bei jeder Zusammenfassung von dem Film steht dabei, es ist Blade Runner und Ghost in the Shell und das ist, finde ich, aus Frankreich so quasi.
Ja.
Und finde ich, trifft es nicht ganz. Ich finde, das ist Ghost in the Shell und Cowboy Bebop.
Cowboy Bebop, okay. Cowboy Bebop ist definitiv vom Style her auch, also vom tatsächlichen, von der Ästhetik her, weil es halt im, um es jetzt noch ein viertes Mal zu sagen, ein Animationsfilm ist, der so ein bisschen, ich würde sagen, die Hintergründe gehen Richtung Manga, Die Figuren sind allerdings schon was Eigenes, würde ich jetzt sagen. Und ich muss auch zugeben, mir fast ein bisschen zu abstrahiert. Also die Gesichter sind wirklich so, die Schädelform durchaus anatomisch korrekt und dann meistens 1, 2, 3 Striche, die den Mund darstellen, ein paar Löchlein für die Nasen und dann halt noch irgendwie so ganz platte Augen drauf gemalt.
Bisschen gewöhnungsbedürftig, ja.
Gewöhnungsbedürftig, ich habe es nicht ganz geschafft, mich daran zu gewöhnen.
Ich finde auch, also ich habe mir gedacht, das ist so ein bisschen Ghost in the Shell trifft Cowboy Bebop im Style von so einem Bond Dessiné einfach. Mhm. Nämlich auch von der Farbgebung her. Also es ist halt, es erinnert mich so ein bisschen an so Möbius-Zukünfte. Nicht vom Zeichenstil, aber von der Farbgebung. Also alles so ein bisschen Ocker, Türkis, verwaschen irgendwie.
Okay, ja. Yep. Ja, und bevor ich jetzt hier zu negativ abdrifte, frage ich dich jetzt vielleicht einfach mal ganz kurz, wie hat dir der Film jetzt mal abgesehen von diesen oberflächlichen Aspekten, die wir gerade besprochen haben, wie hat dir der Film, wie hat dir die Geschichte so gefallen?
Ganz gut. Also ich bin jetzt nicht Feuer und Flamme, aber ich bereue es auch nicht. Also da könnte man vielleicht auch kurz zu den Wertungen abschweifen. Hast du die zufällig angeschaut?
Nur überflogen auf der Wikipedia, weil da gibt es ja immer so eine Zusammenfassung, so Rezeption und ich glaube Rotten Tomatoes 77% oder irgendwie sowas in dem Dreh.
Nein, das ist nicht mehr aktuell.
Okay, ist nicht mehr aktuell.
Rotten Tomatoes hat einfach 100%. Ich kenne keinen anderen Film, der 100% auf Rotten Tomatoes
hat. Wie geht das? Wenn du mal nicht 100 hattest, kannst du doch nicht...
Publikumswertung auf Rotten Tomatoes 90%. Okay. Ich behaupte, wir haben noch nie über so einen beliebten Rotten Tomatoes Film gesprochen.
Weil wir einfach sehr oft über Paul W.S. Anderson reden.
Wo seine Schweinerei ist, dass der keine 100% hat.
Wirklich wahr? Okay.
Na, aber das hat mich ziemlich überrascht. IMDb verglichen dazu 7,5. Mhm. Also die 100% kann ich mir nur dadurch erklären, dass es halt wahrscheinlich so wieder so ein Fachpublikum bewertet einen Fachfilm, weil er halt von einem Festival zum nächsten getigert ist und die alle begeistert waren.
Ja.
Also ich glaube, wenn man das Mainstream-Kinopublikum drauf loslassen hätte, dann wären sich die 100% nicht ausgegangen.
Ja.
Dann wäre er wahrscheinlich irgendwo bei 68 bis 75.
Aber ich weiß jetzt, wie ich auf die 77% gekommen bin. Schwerer Fehler meinerseits, kann ich ganz klar so sagen. Also Rotten Tomatoes sind zwar alle positiv, ergo 100%, aber die durchschnittliche Bewertung ist 7,7. Auf der habe ich mich aufgehangen. Das ist falsch. Weil Rotten Tomatoes ist ja ab, was, 0,5? Oder halt 5 Punkten von 10 bist du positiv und damit bist du fresh. Und wenn, also sprich, ein durchschnittlicher Film, der leicht überdurchschnittlich ist und keine schlechte Bewertung kriegt, kann auch 100% positiv sein, was de facto selten vorkommt. Aber
Ich erwähne da bei uns im Podcast ja sehr oft die Wertungen, weil ich die so generell immer spannend finde, wie Filme eingestuft werden. Obwohl ich per se eigentlich der Meinung bin, dass so Meta-Wertungen komplett für den Arsch sind. Und du hast eigentlich gerade schön ausgeführt, warum. wie gesagt, die 100% positiv kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Ja, ich finde, er war also eine gute 7,5 bis 8 von 10. War schon entertaining. Der Stil war erfrischend neu, der Soundtrack war geil. Von der Story her hat es mich jetzt nicht so richtig überrascht. Also ich würde nicht sagen, dass es irgendwas dem Genre Mensch-Maschine an Konkurrenz und Freundschaft irgendwas Großes beigesteuert hätte, worauf ich die ganze Zeit schon gewartet hätte. Dafür hat er sonst noch ein paar gute Science-Fiction-Ideen, was ich eigentlich immer sehr schätze, also so Kleinigkeiten am Rande, die nicht wirklich was zur Handlung beitragen, aber halt die Lore oder die Welt verbessern. Wo man einfach denkt, hey, gut überlegt. Also zum Beispiel die Alkoholflasche, die sich zusperrt, weil sie halt Alkoholikerin ist und irgendwie sie sich nicht abgemeldet hat von der Elga und deswegen weiß die Flasche automatisch, dass sie Alkoholikerin ist oder so.
Und sie versucht dir nur zu helfen, jo.
Ja, voll. Ja. Also das habe ich geil gefunden. Oder auch dieser Airbag, der das ganze Auto so aufquillt. Oder verwechsel ich das gerade mit einem anderen Film?
Na, das ist hier ja so PU-Schaum-Airbag, ja.
Was dann halt rausgeschnitten werden muss. Ist aber, glaube ich, ein Konzept. Würde mich nicht wundern, wenn Tesla da schon dran arbeitet.
Klingt eher für sowas, was sie mal in den 50er Jahren gemacht haben, wo sich dann irgendein freiwilliger Depp in so einem PU-Schaumauto wiedergefunden hat und sind draufgekommen.
Und erstickt ist.
Weil erstickt drin, das machen wir lieber nicht nochmal.
Na, sag ich ja, Tesla ist ein Arbeiter, vielleicht gerade dran. Ja. Also solche kleinen Ideen finde ich immer ganz schön bei Science-Fiction-Filmen.
Total. Also ich glaube, ich würde mitgehen, dass ich sage, was Großes, Neues erfindet er nicht, aber er nimmt sehr viel von dem, was man schon mal wo gesehen hat. Verbindet, finde ich, schon zu einer coolen Geschichte, die nicht per se überraschend ist, aber wo man schon immer so ein bisschen miträtselt. Also es ist jetzt nicht so der große Twist am Ende und dann, ein bisschen einer schon, den wir jetzt natürlich nicht vorwegnehmen, aber es ist halt so eine Detektivgeschichte. Man kommt halt nach und nach auf Dinge drauf. Und das fand ich eigentlich gefällig. Und wie du sagst, das Highlight ist definitiv so diese vielen kleinen Dinge, die da sind, ja. Im Hintergrund, irgendwelche zur Handlung wenig beitragenden Dinge, die trotzdem da sind, die trotzdem die Welt irgendwie stringent machen, fast eben zu Ende gedacht wirken. Oder nicht zu Ende gedacht, sondern vorausgedacht, ja. Also, was wäre, wenn? Und dann kann man davon ableiten und dann macht das Sinn, was man hier so sieht auf der Leinwand, also am Bildschirmfilm. Ja.
Und dadurch wirkt die Welt halt nicht so, ich nenne es jetzt mal, unique selling point mäßig, was ich den Black Mirror-Folgen immer vorwerf.
Aha.
Dass es halt ein Gadget gibt, das die Welt dort zu 100% dominiert.
Mhm.
Weil sie halt quasi ein Gedankenexperiment durchspielen.
Mhm.
Und das hast du halt nicht, wenn du solche Kleinigkeiten links und rechts der Handlung auch noch hast.
Das stimmt, ja.
Hast
du da eine Präferenz? Also höre ich raus, dass du Black Mirror gar nicht so geil findest, weil es immer so One-Trick-Pony-mäßig ist, also pro Folge natürlich, aber...
Ja, ich kann damit bei Black Mirror irgendwie nicht so viel anfangen. Also ich finde es zum Beispiel voll okay bei The Orville, wenn sie halt auf einen fremden Planeten kommen, wo genau dasselbe abzogen wird. Der ganze Planet ist halt, Social Media ist so wichtig auf dem Planeten, alles wird rauf und runter geratet. Was im Prinzip bei Black Mirror Folge ist.
Ja, da gibt's genau dazu
Bei Low Style kann ich damit leben. Und bei Black Mirror denke ich mir halt, ja, okay, ihr habt jetzt ein Konzept durchgekaut, aber ich glaube euch die Welt einfach nicht.
Aha. Okay.
Und Mars Express macht das halt, finde ich, sehr schön, dass es da wirklich eine lebendige Welt inszeniert.
Mhm. Ja. Ja. Ich finde...
Anderes Beispiel wäre im Science-Fiction-Bereich, wird der Film heißen In Time mit Justin Timberlake.
Aha, habe ich nie gesehen, aber ja.
Ich habe ihn eigentlich ganz gut gefunden, aber es ist halt wieder komplettes Unique Selling, also oder One-Trick-Pony, wie du es nennst. Es geht halt einfach nur um diese Zeit. Alle denken den ganzen Film über nur an diese Zeit und das macht halt die Welt irgendwie nicht glaubwürdig.
Ich kenne den Film nicht, aber ich weiß nicht, ob der mitgehen wird, weil ich denke mir schon, wenn du wirklich Zeit als Währung hättest, ich meine, in unserer Welt dreht sich's halt um Kohle oder weiß ich nicht, aber naja.
Ja, aber wenn du einen Film siehst, der in unserer Welt spielt, dann reden sie nicht jede Sekunde darüber, dass sie jetzt gerade Geld verdienen müssen, sondern sie reden über den Unterschied zwischen, keine Ahnung, Royal mit Käse und Big Macs und Fußmassagen. Im Idealfall.
Ja.
Und auch bei
Hast du auch gerade bei Fiction gesehen, weil es letztens im Fernsehen war?
Nein, überhaupt nicht. Aber
ich habe es, glaube ich, gestern geschaut. Als
Beispiel für halt halbwegs gelungene Dialoge genommen. aber keine Ahnung, also auch bei John Wick, obwohl die auch eine sehr strenge Lore mit dem blöden Hotel haben, selbst da geht es nicht 100% die ganze Zeit nur um diese Chips und um dieses Hotel. Eigentlich schon, aber dafür ist die Welt halt so weit ausgebaut, dass obwohl sie nur die ganze Zeit von der Welt reden, ist sie breit genug, dass ich halt trotzdem nicht das Gefühl habe, sie erzählen mir dasselbe Gadget den ganzen Film, nur vier Teile lang.
Mhm.
Übrigens, der Trailer zu Ballerina schaut echt nice aus, finde ich. Und es schaut so aus, als würde viel in Salzburg, also in Österreich spielen.
Ja, haben wir auch gedacht, ja. Also John Wick, ich muss zugeben, ich habe die Serie The Continental immer noch nicht geschaut, obwohl ich das eigentlich mal wollte. Hab dann gehört, sie ist nicht so gut. Aber ich meine, ich weiß, was du sagen willst und dein Punkt ist valide, aber die Lore ist nicht streng. Weil was ist so eine fucking Münze? Also ich habe damit keinen Bezug. Das ist, ich gebe dir eine Münze und kann dafür meinen Erzfeind umbringen lassen oder ich zahle mein Bier damit und irgendwie ist das dieselbe Münze.
Du stellst zu viele Fragen.
Ja. Ich muss auch schon
denken. John Wick würde das nicht gut finden.
Ich muss auch vorher dann denken, wieder mal so ein Simpsons-Gag, wo irgendwie Homer irgendein Drehbuch schreibt. Und immer wenn die Figur nicht in der Szene ist, sollten alle anderen Figuren fragen, wo ist eigentlich? Ich weiß nicht, um wen es geht, ob es Pucci war oder irgendwie Max Power, ich keine Ahnung. Naja, aber zurück zu unserem schönen Mars Express, weil ich finde auch einerseits die Ideen, die da sind, aber sie haben auch, finde ich, paar visuelle Designs, die man so auch noch nicht so oft gesehen hat, oder zumindest ich noch nicht gesehen habe. So Roboterformen, die ein bisschen unüblicher aussehen als alles, was man sonst 100.000 Mal gesehen hat.
Das ist absurd irgendwie die ganze Zeit.
Aber das ist halt, das ist halt immer das, zum Beispiel Raumschiffe. Mhm. Man neigt dazu in Science-Fiction-Konzepten sehr oft, nein, nicht sehr oft, das wäre jetzt übertrieben, weil Science-Fiction wird ja oft von Leuten gemacht, die auch Ahnung von der Materie haben. Ich sage nicht, dass ich Ahnung von der Materie habe, aber was ich weiß ist, dass wenn du durchs Raum fliegst, dann muss dein Raumschiff nicht windschnittig sein, weil im Vakuum kannst ein Würfel fliegen wie die Borg und es ist genauso praktisch oder unpraktisch wie ein schnittiger Düsenjet, der im Raum herumfliegt, ja, solange ich nicht landen muss. Und da denke ich mir halt, trotzdem siehst du oft Raumschiffe, die aussehen wie Flugzeuge, ja, genau. Oder Gleiter oder sonst irgendwas. Ich meine, okay, ja, wobei, wenn die dann Mars landen.
Express macht's ja Sinn.
Bei manchen macht es Sinn. Wenn du landest, macht es Sinn. Aber ich finde halt, Roboter, selbst wenn sie zwei Haxen haben oder sonst irgendwas, müssen nicht so ausschauen. Ich meine, schau dir diese ganzen, unter Anführungszeichen, lieben Roboter, die sie uns verkaufen wollen, wenn sie rumtanzen. In Wirklichkeit sind es Tötungsmaschinen. Die schauen auch nur annähernd aus wie ein Hund oder wie ein vierbeiniges Tier. Sind
wovon aber, redest du gerade?
Ja, vor 5 Jahren hat es ja diese komischen, wie haben der geheißen, dieser komische Roboterhund.
Ah. Der Menschen tötet?
Naja, gemacht wurde der von, weiß ich nicht, irgendeinem Rüstungsfabrikanten. Und die Propaganda lässt ihn halt dann lustig herumtanzen, dass alle denken, oh, der liebe Roboter, der würde uns nie was antun. In Wirklichkeit kannst du sicher sein, dass 5 Jahre später jemand ein MG auf dem Ding draufschraubt und es rennt über irgendein Schlachtfeld und bringt Menschen um. Also die Boston Dynamics Sachen, Spot hieß der.
Ja, okay, den kenne ich nicht, aber ich finde gerade die Boston Dynamics Roboter schauen doch sehr menschlich aus eigentlich. Obwohl sie es nicht müssten.
Also schau dir mal Boston Dynamics Spot an, der schaut nicht aus wie ein Hund, der hat so einen zylindrischen Körper oder eigentlich fast einen eckigen.
Diese zweibeinigen Boston Dynamics-Dinger, die Rückwärtssaltos machen und über Eis laufen und so weiter und Berge runterrennen und so, die müssten doch nicht so ausschauen. Die könnten doch genauso gut 8 Spinnenhaxen haben.
Ja, mag sein. Aber die, naja, gut. Aber da ist vielleicht wieder der Propagandagedanke, ja, wenn die einigermaßen menschlich ausschauen, dann nehmen wir sie wahrscheinlich eher an.
Wenn sie uns beginnen zu dominieren.
Genau. als Herrscher.
Wir haben letztens übrigens Terminator geschaut.
Und guter Film.
Am Schluss, Spoiler-Alarm für Terminator 1 von 1984. Am Schluss sieht man ja einen Terminator nur als Skelett.
Aha.
Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, um diesen alten Film nicht zu spoilern. Also das ist dieses Metallskelett, das halt, wie du gerade kritisiert hast, wieder sehr menschlich ausschaut. Was im Film ja auch Sinn macht, weil ja Fleisch und Haut drüber kommt.
Aha.
Aber der stapft dann halt so eine Zeitlupe herum und bewegt sich langsam. Und wenn er irgendwas analysiert, dann hat er 5 Optionen, die er so langsam durchgeht.
Yeah, yeah, yeah.
Freundlich sein, yeah. Nicht freundlich sein, fuck you. Und ich beim Schauen habe ich mir halt einfach gedacht, okay, so haben sie sich die Technik aus dem Jahr 2029 vorgestellt. Und wenn ich mir jetzt die Technik von 2025 anschaue und halt genauso einen Boston Dynamics Roboter nehme und dann noch Chat-GPT im Killer-Modus reinmache, dann ist das Ding halt 50 Mal so arg wie der Terminator von 1984.
Ja. Ja, der Sprung zum T-1000 oder wie heißt der aus dem zweiten Teil? Der ist ja dann doch auch.
Ja, wobei ich irgendwo auf Instagram mal, ich weiß nicht, wie real es war, aber irgendwas hat es mir mal angezeigt, dass sie jetzt so ein flüssiges Metall entwickelt haben.
Hm. What could go wrong? Naja, wie sind wir jetzt auf die Roboter gekommen? Genau, aufs Design. Also ich fand's cool, dass das Design mal nicht nur das war, was man schon 100 Mal gesehen hat.
Ja, aber ich finde, es geht halt so, auch wenn es nicht, es geht von der Ideologie her, so in die Star Wars Richtung. Das ist halt ein lustiger Roboter mit vielen Antennen und vielen dreieckigen Achsen in alle Richtungen, der irgendwie Bip-Bup-Bup macht.
Ich meine, du denkst jetzt an den Carlos, oder? Oder welchen denkst du jetzt?
Nein, die da so halt irgendwo im Hintergrund rumstreunen, okay, und die dann in Massen.
Ja, es gibt ja auch wirklich sau viele unterschiedliche. Und das finde ich schon cool. Aber der ganz am Anfang vorkommt.
Relativ plausibel irgendwie.
Von der Klempnerin, der so spitz zulaufendes Gesicht hat und so. Naja.
Ja, yeah, but why? Why?
Weil es cool ausschaut. Oder weil es weird ausschaut von mir aus. Naja. Ich glaube, da können wir uns nicht einigen. Ich fand's cool, aber stimmst du zumindest zu, dass es sehr vielfältige Designs sind?
Ja. Also generell, ich finde die Designsprache vom Film eigentlich sehr cool. Also ich finde,
Wir
haben vorher den Stil, diesen minimalistischen Stil ein bisschen kritisiert.
Ja.
Aber alles in allem sind die Designs cool, also auch die Raumschiffe und so weiter.
Oh, definitiv, ja.
Ja, war schon gut.
Also ich hätte mir, glaube ich, wirklich nur einfach ein bisschen, ich weiß nicht, ob es detaillierter trifft, aber ein bisschen weniger abstrahierte Gesichter hätte ich mir, glaube ich, gewünscht. Das ist alles. Aber das, ja.
Und vielleicht... Es kriegt halt so ein bisschen so ein billiger Nickelodeon-Action-Serie.
es stimmt leider, ja, obwohl die Hintergründe extrem detailliert sind und sicher alles andere als billig.
Voll. Wobei, ich glaube, der Film, ich habe nicht so viel zur Produktion gefunden, aber er dürft recht kostengünstig, also sie dürften recht clever vorgegangen sein.
Okay, schön.
Ja, voll.
Ja.
Und wenn ich es richtig im Kopf habe, haben sie immerhin 7 Jahre dran gebastelt.
Also. Wow. Was ist... Aber da reden wir dann später drüber, aber so die Aspekte AI versus Mensch ist definitiv ein Thema, was aufgriffen wird. Und gerade wenn er jetzt schon 7 Jahre dran arbeitet, dann war er eigentlich auch schon... Also er ist jetzt definitiv im Zeitgeist, dieses Spannungsfeld. Ist jetzt im Zeitgeist definitiv. Und wenn er es vor 7 Jahren schon vorhergesehen hat oder schon antizipiert hat, dass das relevant wird, kann man ihm auch gratulieren, dem Regisseur. Der hat ja auch, glaube ich, geschrieben, gell?
Ja.
Also das ist schon cool.
Ja, wobei, ich meine, in gewisser Weise hat das ja echt auch schon Blade Runner, um wieder zurückzukehren, aber...
Ja, aber halt...
Dieser komische Film iRobot, oder wie war das?
Definitiv. So, aber so dieses, sie klauen unsere Jobs mit Robotern. Aber
ich glaub fast, dass das womöglich gar nicht so sehr jetzt auf die jetzige Situation vorhergesagt wurde, sondern dass das eher eine Metapher war.
Vielleicht,
also kann ich das in Trump-America sagen, die Migranten klauen unsere Jobs.
Was? Seife ist eine Metapher, jo? Hör auf.
Ja, tatsächlich. Meistens.
Ich dachte, das erzählt nur einen Schwank aus der Zukunft.
Nein, also ich glaube, da haben sie wirklich einfach diese Problematik, vielleicht polemische Politik halt auf Roboter umgelegt. So wie sie es bei District 9 halt mit Aliens gemacht haben.
Ja.
Aber also wenn jetzt Aliens kommen, dann werden wir auch alle sagen, was, District 9 hat das vorhergesagt. Aber nein, sie haben halt einfach aktuelle politische Themen mit schwierige Themen mit Aliens erzählt.
Ja. Kannst du mir das so erklären, dass ich es verstehe mit Aliens, bitte? Ja, was ich auch cool gefunden habe, was ich so ein Zitat oder ja, eine Paraphrasierung von Zitaten vom Regisseur gefunden habe, ist, dass der sich inspirieren hat lassen, als Google angefangen hat, an künstlichen Hautzellen zu forschen. Okay. Und er hat dann irgendwie so die Idee davon abgeleitet, dass irgendwann die Tech-Companies quasi wieder den Kreis schließen werden, indem sie die Computer so gestalten, als wären sie Lebewesen und quasi wieder organisch wären, sodass wir dann erst recht wieder dort sind, wo wir eigentlich weg wollten. Aber auch ganz interessant. Können wir jetzt auch noch also wirklich frei drüber reden, weil es schon so ein bisschen dann auch in die Handlung reinspielt, aber finde ich auch einen interessanten Aspekt. Und er hat sich wohl auch ein bisschen lustig machen wollen über geplante Obsoleszenz.
Okay.
Wie findest du den Gedanken? Also sprich, ich baue die Sachen so, dass sie irgendwann dass kaputt sie gehen, damit ich es dann nochmal verkaufen kann. Ja, genau.
Zwei Tage nachdem die Garantie abläuft. Also ich sehe das gerade nicht im Film, aber dafür habe ich ihn vielleicht gerade nicht mehr zu sehr nicht genug im Kopf.
Würden wir sowieso dann vielleicht im Spoiler nochmal drüber reden. Es ist sicher nicht so eindeutig drin, aber, und das ist jetzt noch kein Spoiler, aber die Roboter kriegen halt regelmäßig ihre Updates und manchmal ist halt dann der Speicher des Roboters voll und dann kann er ein Update nicht abschließen. Was am Anfang noch so ein bisschen lustig daherkommt, wird dann vielleicht später noch relevant. Fand ich ganz witzig.
Okay. Ja, ich meine, das ist halt tatsächlich mein Hauptproblem bei all meinen Apple-Produkten, nämlich wirklich bei allen, dass sie nicht so wie der Kopierer 2 Tage nach Ende der Garantie einfach den Geist aufgeben, sondern dass sie halt irgendwann so voll sind, dass du nichts mehr mit ihnen machen kannst und auch nichts mehr löschen kannst. Und
oder so langsam, ja.
Nein, langsam sind meine Apple-Geräte nicht. Und der Laptop, okay, auf dem ich gerade aufnehme, der ist von 2013. Und der ist, also wenn ich meinen Arbeitsrechner, wow, der vom letzten Jahr ist, der wahrscheinlich halt 400 Euro gekostet hat, und das MacBook hat halt doch seine 2000 Euro gekostet, aber wenn ich die, das mache ich ganz gern, dass ich sie einfach parallel nebeneinander einschalte, ist das MacBook viel schneller hochgefahren.
Mhm.
Zugegeben, das muss nicht lauter Security-Protokolle durchlaufen, aber, aber es ist trotzdem, also bin ich schneller drin, bin ich nach 20 Sekunden drin und der braucht schon seine 1,5 Minuten, wenn er lustig ist.
Ja, okay. Ja, nein, ich nutze ja auch beides, Windows und Mac, also ich finde auch, die Kluft ist trotzdem auch nicht mehr ganz so groß, aber es sind unterschiedliche Philosophien, aber auch das vielleicht ein Thema,
was aber wir uns noch aufhören. Bei Windows ist erstmal ein Problem, wenn ich es richtig verstanden habe, wird Windows 10 ab Herbst nicht mehr geupdatet.
Ja.
Und mein Computer, der auch genug gekostet hat, ist der Ansicht, dass ich Windows 11 nicht installieren kann, weil mir irgendwas fehlt.
Ja. Gerüchteweise gibt es im Internet Anleitungen, wie man das umgehen kann. Ich habe tatsächlich das als Vorwand genommen, dass ich mal wieder die Hardware austausche.
Nee, aber nur das sehe ich halt irgendwie auch nicht ein.
Also na, es ist, ja. Kann man ein Schelm, wer Böses denkt und so weiter, ja.
Es ist, naja, ich unterstelle Microsoft da nicht mal böse Absichten, weil warum sollen sie Windows 10 noch 200 Jahre lang updaten?
Na, aber das ist verhindert,
für mich ist es halt einfach ein Problem.
Das ist es halt. Updaten müssen sie es eh nicht, aber sie könnten dich einfach damit in Ruhe lassen. Ist halt die Frage, ob sie das tun. Weiß jetzt nicht. Aber kehren wir zurück zu unserem französischen Animationsfilm. Und ich wollte jetzt das Französische nochmal unterstreichen, weil es gibt wenige Länder, die, glaube ich, so, wie soll man sagen, so ungeniert ihr eigenes Land durchkommen lassen in den Werken, die sie so produzieren. Also ich glaube, österreichische Produktionen machen das eher, um sich über Österreich lustig zu machen. Und die Franzosen, habe ich das Gefühl, ich möchte es nicht verallgemeinern, aber machen das nicht, um sich über sich lustig zu machen, sondern einfach, weil sie glauben, alles ist französisch und alles hat französisch zu sein. Und dann heißt halt einfach irgendeine komische Polizei-AI, heißt dann natürlich, auch wenn sie am Mars ist, heißt dann natürlich Gilbert oder wie auch immer. Fand ich ziemlich unterhaltsam. Ich meine, es gibt auch andere nicht-französische Namen in der Welt, aber ist schon sehr frankophon, das Ganze.
Ja, aber eins zum Beispiel jetzt, um die AI in unserer echten Welt zu nennen.
Ja.
Eins der wenigen Large Language Models heißt der Claude. Ich weiß gerade nicht, wem das gehört.
Anthropic, das ist
das einzige europäische, oder?
War es jetzt nicht. Aber also
ich weiß, es gibt ein europäisches, aber das müsste dann hoffentlich Claude sein.
Das war es nicht, aber ich glaube, es gibt ein französisches, was... Ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt, aber es enthält das Wort Chat, also Katze, was sich genau gleich schreibt wie Chat, wenn ich mich nicht täusche.
Das ist so clever.
Ja.
Aber ich unterstelle den Franzosen, dass sie das nicht bedacht haben, sondern dass das reiner Zufall ist.
Le Chat heißt's. Mistral AI, Le Chat.
Mistral war das, genau.
Ja.
Ja. Gut, zurück. Wollen wir schon spoilern?
Ey, lass uns noch kurz abschließen. Ist da genug Gutes drin, dass du den empfehlen würdest, uneingeschränkt oder nur für bestimmte Leute? Lass mich dich das noch fragen.
Nur für bestimmte Leute. Also ich habe ihn mir bewusst allein angeschaut, wissend, dass meine Frau mich danach fragen wird, okay, und was war da jetzt gut dran? Also ja, wenn du mit Science Fiction nichts anfangen kannst oder mit diesen Themen und nicht eine gewisse Faszination für diese ethischen Fragen hast, dann wird dich der Film wahrscheinlich nicht weiter abholen. Hm. Wenn du Animationsfilme hast über alles auf der Welt, dann wird dich der Film auch nicht abholen.
Oh, na.
Aber für Science-Fiction-Fans, für Leute, die ein bisschen was mit Cyberpunk anfangen können, und zwar ist nicht nur im Sinn von, es ist alles pinkes Neon und Latex-Ledermantel, sondern tatsächlich halt auch die Fragen, die das Ganze mitbringt, dann kann man sich das schon anschauen.
Definitiv. Und also da bin ich
da muss man halt auch dazu sagen, obwohl das eindeutig ein Cyberpunk-Film ist, die Ästhetik ist halt überhaupt nicht das, was wir unter Cyberpunk verstehen.
Hm. Oder was viele unter Cyberpunk verstehen, ja. Es ist mehr die Philosophie als die Ästhetik, Cyberpunk.
Ja, voll. Also es ist eben nicht dieses Blade Runner Neon.
Also ich kann jetzt zwar nicht selbst, aber ich werde jetzt sozusagen meinen anderen Podcast-Kollegen Dennis kurz hier mal nicht zitieren, aber er war auch angetan von dem Film und ich glaube, er war eher deswegen angetan, weil er gerne Thriller und eben so Hardboiled Detective Schinken schaut. Also Chinatown ist sein Lieblingsfilm, glaube ich, oder einer seiner Lieblingsfilme definitiv. Und er konnte auch mit Mars Express was anfangen und ich glaube eher aus den Krimi-Detektiv-Aspekten heraus als den Sci-Fi-Cyberpunk-Aspekten heraus. Also vielleicht ist das auch noch eine Nische, die der Film gut bedient.
Ja, spannend.
Ja.
Für mich war die Handlung tatsächlich mehr so ein, wieder mal so Valerian-mäßig, ich habe eine Handlung damit Figuren, die ich durch die Welt führen können.
Okay. Ja.
Also die Handlung ist schon gut durchdacht, aber sie war nicht das, was mich am Film begeistert hat, ehrlicherweise.
Ich finde, die Handlung ist ein bisschen zu komplex, als dass sie eine begeistern kann.
Also, und ich finde halt das auch nicht, dass man uns die Adeline oder wie sie heißt.
Ja.
Das, wo ich mir denke, okay, das ist der Charakter, mit dem ich unbedingt noch 10 Teile sehen will, weil er so interessant und cool ist.
Okay.
Sie war halt gut, um durch die Welt zu führen. Und der Carlos war, finde ich, sogar ein bisschen interessanter noch.
Okay, pass auf, wir gehen jetzt einfach in die Handlung. An dieser Stelle nochmal die Spoilerwarnung und eine eingeschränkte Schauempfehlung von uns. Also, wir werden jetzt die Handlung besprechen.
Heißt, vielleicht sollte man sagen, die Leute, die unseren Podcast hören, glaube ich, können sich anschauen.
Das stimmt wahrscheinlich. Ja, gut zusammengefasst. Wir werden jetzt über Spoiler reden, also wer die Handlung nicht kennt oder sie nicht erfahren will oder beides, keine Ahnung, oder eins von beiden, sollte jetzt dann auf Pause drücken. Alle anderen sind natürlich herzlichst eingeladen, dran zu bleiben. Aber ihr seid jetzt gewarnt, wir reden jetzt über Spoiler. Genau.
Aber die Leute sollen auf Pause drücken, dann den Film schauen und dann zurückkommen und wieder auf Play drücken oder auf keinen Fall irgendwie Spotify zumachen.
Na, genau. Ihr könnt auch die Kopfhörer rausnehmen und den Podcast 15 Mal laufen lassen. Am besten in unterschiedlichen Browser-Tabs, sodass es 15 unterschiedliche Downloads. Also auf jeden Fall Spoiler. Ihr wurdet gewarnt, es geht los. 15
unterschiedliche zählen? Unterscheidet das nicht zwischen Unique User?
Wahrscheinlich über die IP wird es wahrscheinlich gehen. Also am besten 15 Geräte, 15 unterschiedlichen Wohnungen aufdrehen oder so. Keine Ahnung. Podcast-Metrics sind sowieso ultra ungenau, also insofern. Naja. Also, Spoiler. Wir reden jetzt über Spoiler. Ihr wurdet gewarnt. Das Ganze geht ja los mit einer Szene, wo man sich eigentlich gar nicht so genau auskennt, wer jetzt unsere Hauptfiguren sind und wer jetzt die Bösen sind und wer die Guten sind, aber
voll.
Es passiert ein Mord. Und nach dem Mord versuchen verschiedene Figuren dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Und da erfahren wir dann, dass eben besagte Aline eine Detektivin ist, die gemeinsam mit ihrem Partner, dem Carlos, einem Roboter, der, wie wir später erfahren, tatsächlich menschliche Erinnerungen hat. So, er ist ein Roboter mit menschlichen Erinnerungen. Er kann keine Schimpfwörter sagen, zum Beispiel, was ich sehr lustig finde, weil selbst wenn ihm jemand sagt, ah, dieser Dreckskerl, er hat bla bla bla, und dann muss er sagen, ja, und dieser, wie du auch ihn immer genannt hast, was hat er dann getan? Und er kann nicht Dreckskerl sein, fand ich ganz witzig. Oder auch der alte Schmied, den er hin und wieder machen muss, dass er sich selber in den Airplane-Mode gibt, nachdem, also zuerst nimmt er ihn an der Hand, dann gibt er sich in den Airplane-Mode und wenn die andere Person dann sagt, hey, lass mich los, dann müsste er dem gehorchen, weil Asimovs Gesetze oder so ähnlich. Aber er ist jetzt offline, er hört nichts mehr. Also es sind natürlich nicht Asimovs Gesetze per se, aber ein Äquivalent dazu. Ja, genau. Und sowas fand ich nett.
Ja, voll. Das sind gute Ideen.
Tun jetzt nicht unbedingt groß zur Handlung beitragen, aber bringen sie auch, also unterstützen unsere Figuren in dem,
was sie tun. Und ne? sie zeigen halt, dass die Welt Gesetze und physikalische Regelmäßigkeiten hat. Also physikalisch in dem Sinne jetzt nicht, aber es gibt Naturgesetze und Rechtmäßigkeiten in dieser Welt, ja, und die sich die Welt halten muss und die Handlung, und das gibt ihm halt, wir vertrauen als Zuschauerinnen, Zuschauer dann dem Film halt mehr, als wenn Harry Potter plötzlich mit Zeitreisen daherkommt, die es 5 Minuten lang verwendet und dann wieder nicht.
Ja. Letzten Endes suchen aber die Aline und ihr Partner zuerst mal eigentlich eine Roberta Williams, eine Hackerin.
Klingelt bei dir da was bei dem Namen?
Roberta Williams? Nein, sollte es? Ja, wenn du schon so fragst, sollte es wahrscheinlich.
Bei mir hat es geklingelt und ich habe es aber auch nochmal ganz zuordnen können. Ich habe sie verwechselt mit der, die Jagged Alliance programmiert hat, die, glaube ich, die Frau von John Romero war. Aber nein, die Roberta Williams hat Sierra mitgegründet und ich glaube King's Quest hauptsächlich gemacht und gilt so ein bisschen, ich habe den Namen vergessen, aber das erste Grafik-Adventure hat sie auch gemacht. Also die ist quasi die Queen of Adventure.
Sehr und cool.
Eine der prägendsten Gestalten in der Videospiel-Pionierinnen. Also ich behaupte mal, dass es kein Zufall ist, dass die Figur Roberta Williams heißt, die sie da fangen.
Ah, sehr cool.
Das war, glaube ich, schon ein bisschen eine Verneigung.
Ja, kann sein. Sehr schön. Die stellt sich dann auch im Nachhinein nicht unbedingt als wahnsinnig böse oder Antagonistin heraus, aber sie wird halt jetzt am Anfang des Films mal geschnappt, weil ihr jemand was vorwirft, und sie wird dann auf den Mars verfrachtet unter sozusagen nicht Polizeibegleitung, aber unter der Begleitung
der beiden.
Mit dem Mars-Express, genau. Mit dem unglaublich schlecht benannten Mars-Express. Gleichzeitig, bei uns gibt es einen Zug, der Westbahn hast und auf der Westbahn fährt, also hey, vielleicht. Ja, ist,
wenn er wenigstens nur auf der Westbahn fahren würde und nicht deppert nach Bremen, wo er erst überall hinfährt.
Bis nach Augsburg oder sowas, weiß ich. Ich will keine Werbung für Westbahn machen.
Also, oder nichts gegen die Leute in Augsburg, aber das Geile bei der Westbahn war, dass ich in Salzburg einsteige und der Zug leer ist. Und wenn er jetzt aus Augsburg kommt, ist er halt nimmer leer.
Oh, schwer. Schwerer Fehler.
Also, gegen die Westbahnerweiterung, ganz klar.
Also mit dem Westbahn-Express fliegen sie dann zum Mars. Und dort stellt sich dann heraus, dass der Haftbefehl sich ins Licht aufgelöst hat, und fand ich dann ganz interessant, weil tatsächlich diese Cyberpunk-Welt, in der wir leben, ist, finde ich, relativ wenig dystopisch. Also sprich, hier ist es nicht so, dass du, wenn du Detektiv bist, andere Leute einfach erschießen kannst, weil der danach ist oder so. Weil es gibt keine Regeln oder sonst irgendwas. Na, hier sind die Regeln so, wenn es keinen Haftbefehl gibt, dann musst du den gehen lassen. Auch selbst wenn du dir sicher bist, dass sie was angestellt hat oder whatever. Kein Haftbefehl, whoops, Computer says no und sie haut wieder ab. War so, hatte ich so erstmal gar nicht erwartet. Aber hier, so funktioniert die Welt, ja. Wenn der Schein nicht da ist, wie heißt das mit den Gifteln?
Was?
Da gibt es irgendein so geflügeltes Wort. Jedes blablabla ein Giftel.
Weiß ich nicht. Mich hat es auf jeden Fall sehr an Lord of War erinnert, wo der Nicolas Cage so sagt, mein Freundchen, jetzt läutet gleich das Telefon und es kommt ja und lasst mich frei. Und das passiert dann, und dann schimpft der Polizist und sagt, Kummel, warum muss ich denn das gehen lassen?
Ja. Jedes Schriftal ein Giftel, so heißt es. Also ja, keine Beweise überlassen. Kennt man ja.
Ja. Gut, dass es die Firma Reiswolf gibt.
Schade, dass sie so gute Arbeit leisten. Ja. Heute machen wir so viel Werbung. Westbahn, Reiswolf, ihr müsst uns alle Geld zahlen, bitte, wenn ihr das hört.
Es gibt sicher auch andere gute Schredderfirmen.
Ja. Und wenn sie ein Monopol haben, dann haben wir ja ein Problem, glaube ich. Naja. So. wir erfahren dann, dass der Auftraggeber von der Aline ein Typ mit einem saugeilen Namen ist, der mir jetzt gerade entfallen ist, Record Checker oder irgendwie so ähnlich.
Ja, ich habe auch nur noch Roy checkt oder so.
Roy. Ja, irgendwie so. Und der sagt, eh wurscht, aber ich habe da, vielleicht findet man was anderes für dich zum Tun. Aber keine
ist
Ahnung.
Ein Freund ist halt von dir, oder?
Also ja, irgendwie.
So ein amikales Verhältnis.
Ja, definitiv. Also entweder sie arbeiten schon lang füreinander oder es ist ein Freund sogar oder beides. Ich glaube, sie haben gemeinsame Vergangenheit. Waren sie nicht irgendwie Army Buddies oder irgend sowas? Ich glaube, man sieht mal ein Foto, wo sie beide drauf sind.
Man vertraut sich jedenfalls.
Yep. Roy Checker heißt der. Chris Roy Checker, ja.
Sag ich doch.
Ja, sehr gut. Und letzten Endes müssen sie dann einen anderen Fall übernehmen. Und der ist schon wesentlich brutaler, weil hier geht es um einen Mord. Also zwei...
Ein Mord am Mars?
Ein Mord am Mars, ja. Wäre besserer Titel als Mars Express. Ich sag's dir. Naja, also hier geht's um zwei Studentinnen. Das ist auch der Mord, den wir dann, glaube ich, ganz am Anfang schon gesehen haben, gell? Das ist unsere Öffnungsszene, will ich meinen, oder...
Ich weiß nicht.
Naja. Die wohnen irgendwie gemeinsam und eine davon wird dann umgebracht im Glauben, dass die andere die Person ist, die getötet werden soll. Weil die Bösen, anders als die sehr bürokratische, echte Welt sozusagen, die Bösen sind relativ rücksichtslos und lassen niemanden überleben, der ihnen irgendwie, ja, der gegen sie aussagen könnte oder so. Und deswegen wurde da jemand hingeschickt, der beide umbringen soll, obwohl es eigentlich nur um eine der beiden ging, die etwas angestellt hat. Was hat die dann letztens angestellt? Die Handlung ist wirklich nicht einfach. Es tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen durchstolpere, aber das ist alles ein bisschen vertrackt.
Hat die nicht nur das gehackt gehabt?
Sie ist definitiv eine Hackerin und ich weiß, sie hat es irgendwie geschafft oder sie hat in einem Labor wurde sie von einem Roboter umgerannt, der das
ja,
eigentlich nicht...
Aber hat sie nicht irgendwie gejailbreakt, also irgendeinen Roboter quasi von seinen Ketten befreit?
Ja, ich glaube, das hat sie oder zumindest hat sie das unbewusst getan. Ich weiß nicht, ob sie Absicht war, aber sie war jedenfalls im Labor, als der gejailbreakt war und der hat sie dann umgerannt und großes Aufsehen, weil Roboter dürfen ja eigentlich niemanden verletzen.
Umrennen.
Ja, umrennen gar nichts, ja. Und was sie auch gemacht hat, ist, sie hat einen Klon, einen Androiden-Klon von sich selbst, der in einem Bordell arbeitet, um ihr das Studium zu finanzieren. Weil anscheinend ist es in der Zukunft, haben wir jetzt amerikanische Verhältnisse, dass man sau viel Geld braucht, um zu studieren. Ich meine, ich weiß, ob das nur für den Mars gilt oder generell, aber ja.
Aber ist ja prinzipiell ein guter Plan. Aber warum würde ich quasi nicht einfach, wenn ich schon einen Sex-Androiden baue, warum mache ich denn in meinem Ebenbild? Dafür, dass nachher in 50 Jahren, wenn ich Präsidentin werden will, plötzlich Bilder auftauchen, wo mein Android irgendwo, keine Ahnung, angepisst wird und dass meine Karriere zerstört. Also dann würde ich halt irgendeinen, keine Ahnung, Porno-Androiden bauen, der nicht ausschaut wie ich.
Ich will jetzt nicht schon wieder vom eigentlichen Thema abkommen, geschweige denn politisch werden, aber schau mal über den großen Teich, mit was man heutzutage alles Präsident werden kann.
Ja, aber der Präsident, ja, es gilt die Unschuldsvermutung, aber ist Donald nicht der Leute anpisst, nicht der angepisst wird? In irgendwelchen russischen Hotelzimmern.
Ja.
Ja, das habe ich nicht ganz verstanden. Es ist natürlich gut für die Handlung, dass die Killer blöd genug sind, zu verwechseln, dass sie da gerade einen Androiden getötet haben. Aber, also, dass die das nicht checken. Aber ich finde es nicht plausibel, vor allem wenn die so clever ist, dann macht sie das doch nicht.
Kann ich das alle wirklich beantworten? Wie gesagt, Handlung sehr vertrackt, sehr. Die Zeitebenen sind da so auch so ein bisschen verschoben, wo man dann erst im Nachhinein erfährt, was man vorher schon gesehen hat und so weiter. Ich muss zugeben, schwierig und das habe ich jetzt nicht mehr alles im Kopf. Es tut mir leid, aber es ist ja auch eigentlich gar nicht so wichtig. Es geht darum, dass wir irgendeinem Komplott hinterher hecheln. Also wir ist halt die Aline und ihr Partner, der Carlos. Und am Weg dorthin wird halt über Leichen gegangen. Und wir sehen halt, wie tatsächlich Roboter oder Augmentierte, oder wie sie die nennen, Menschen umbringen, was sie eigentlich nicht gehen sollte. Also irgendwo ist da eine große Verschwörung, irgendwo sind da ganz böse Leute. Und möglicherweise ist ihr guter Freund, der Whippersnapper, Chris Roychek, wie hieß er? Damit, Roychek, damit der irgendwie dabei. Und eben, wir haben dann so Sachen wie, die June hat einen geheimen Job in einem Bordell gehabt und...
Das ist so Twin Peaks-mäßig.
Genau, und dieser geheime Job ist nämlich eigentlich auch ganz weird, wo sie nämlich, wie nennen sie es, Brain Farms oder so?
Ja.
Kannst du das noch irgendwie erklären, was da genau passiert?
Wenn ich es richtig im Kopf habe, geben Leute halt so Matrix-mäßig, nur halt freiwillig, ihre Körper als Energiezellen, also in dem Fall einfach ihre Hirne als Rechenkapazität her. Also so ein bisschen
und
zum Kryptofarmen.
Jetzt, wo wir so drüber reden, das Interessante ist ja dann, dass nachdem die Kryptofarm gelaufen ist, nachdem der Mensch, ich glaube auch unter Drogeneinfluss, oder? Die sind ja dann irgendwie, keine Ahnung, 36 Stunden da drin oder so ein Scheiß. Oder bilde mir das jetzt ein? Egal, nachdem sie in dieser Brainfarm waren, werden ja ihre Erinnerungen getilgt, dass sie nicht wissen, was sie eigentlich gearbeitet haben. So Firmengeheimnisse und so weiter, ja. Kommt er dann später auch nochmal, weil sie versucht sich ja dann zu erinnern und ladida und so. Wie gesagt, alles sehr kompliziert. Und hat mich jetzt gerade tatsächlich ein bisschen an Severance erinnert. Was ja auch so das Sci-Fi-Konzept ist, dass man sein Arbeits-Ich von seinem eigentlichen Ich trennt und sich tagsüber nicht mehr daran erinnert oder abends nicht mehr daran erinnert, was man tagsüber gearbeitet hat. Und vice versa. Naja.
Ja, ich meine, wir haben auch bei Upgrade haben wir auch diese Farmen mehr oder weniger gehabt, wo die Delirium rumhocken mit ihren Virtual-Reality-Brillen.
Stimmt. Und
tatsächlich auch bei Inception.
Wobei.
Da war es halt eskapistisch in beiden Fällen.
Ja, genau.
Nicht um quasi ihre Hirnkapazitäten herzugeben. Aber selbst beim umstrittenen Ghost in the Shell American Remake, glaube ich, gibt es auch diese Szene, wo die alle im Kreis sitzen und quasi ihre Hirne zusammengeschlossen haben, damit der Böse irgendwie da mastermind-mäßig alles connected. Also das, worauf ich hinaus will, ist halt auch nicht unbedingt das neueste Konzept jetzt mit den Brain Farmen.
Hm, ja.
Aber cool, es ist trotzdem immer spannend.
Ja. Naja, gut, was passiert dann noch alles? Diverse Örtlichkeiten werden zerstört. Ich glaube, diese Brain Farm sollen vernichtet werden und dann wird auch noch eine Polizeistation infiltriert, weil dort der Android noch, glaube ich, auf seine Zerstörung wartet und sozusagen da drin dann noch die Erinnerungen sind. Jedenfalls sehr viele actionreiche Verfolgungsjagden geschehen. Fassen wir es mal so zusammen. Und die waren ja zum Teil schon sehr geil, oder?
Ja.
Ich würde fast sagen, Akira-esk, Fragezeichen?
Also es hat, finde ich, auf jeden Fall so Anime-Dynamik.
Okay, etwas diplomatisch ausgedrückt. Aber welcher Animationsfilm macht denn nicht mindestens eine Akira-Hommage? Und genau, das da hatten wir dann ja auch...
Frozen.
Bitte?
Frozen.
Ach, Yoda, musst du noch genauer schauen, da ist sicher auch eine drin. Bin mir sicher.
Ich werde dann ChatGPT fragen. Erzähl mir alles über die Akira-Hommage in Frozen.
Er wird da sicher eine herbeihalluzinieren.
Oder was aufdecken, was bisher noch niemand gesehen hat.
Fände ich geiler, aber ja. Oder er sagt dann, es tut mir leid, aber die Disney-IP ist geschützt, die darf ich nicht angreifen. Ja. Das ist mir zu eikel.
Und jetzt ausprobieren, fix.
Ja, mach das mal. Naja, was passiert dann noch? Letzten Endes kommt es zu einem großen Showdown in der Villa vom Roy Checker. Heißt der Roy Checker? Chris Checker Roy? Roy Checker, ja. So. Wo sie versuchen einzudringen, weil sie halt jetzt ihm nicht mehr wohlgesonnen sind und dort irgendwas abgeht. Und sie finden dann dort in einem riesigen Aquarium schwimmend einen organischen Computer, wenn man so will, oder? Kann man so sagen.
Ja.
Und wir erfahren, dass dieser Roy Checker, heißt das so? Ja, ich muss jetzt mal wieder nachschauen. Dass der Chris gar nicht mehr sein eigenes Unternehmen kontrolliert, sondern es gibt einen Aufsichtsrat oder whatever, 20 böse, sinistre Menschen im Hintergrund, die ihm sagen, was er zu tun hat, und er tanzt wie eine Marionette. Und er kann gar nicht mehr über seine eigene Firma verfügen.
Upgrade.
Voll! Hey, keine Spoiler für Upgrade, aber Upgrade, ja. und dann kommt es nochmal, was passiert dann? Es wird jedenfalls viele Action-Szenen, viel Schießerei, Verfolgungsjagden, Hetzjagd durch die Stadt. Es kommt, also ein wichtiger Aspekt, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist, dass tatsächlich jemand ein Programm entwickelt hat, nämlich die Firma vom Roy Checker, oder? Das war die Firma, glaube ich, die das entwickelt hat. Und nur durch die Studentin irgendwie ist das quasi ausgebrochen, dieses Programm, was einen Takeover erlaubt. Also sprich, dieser Roboter ist dann hörig und macht alles, was man ihm sagt, und das gibt ihm sozusagen die Freiheit. Beziehungsweise, wenn man ihm sagt, sei frei, dann ist er frei. War das so irgendwie? Habe ich es ungefähr richtig zusammengefasst?
Ich kann mich nicht erinnern.
Auch hier sehr, sehr vielschichtig alles, aber ich glaube, es läuft jedenfalls darauf raus, dass die Roboter, es gibt so eine Art ansteckende Krankheit, die alle Roboter frei macht. Fasse ich jetzt mal so zusammen, um es vereinfacht auszudrücken. Und
das ist ein Virus, der sich verbreitet quasi.
Genau, ein Virus, der sich verbreitet, der aber für die Roboter zumindest tatsächlich, wenn man so will, da ist jetzt wieder eine große Frage zwischen ja, Cyberpunk, bitte alle Cyberpunk-Philosophen hervortreten, ist das schlecht oder gut für die Roboter? Sie entschließen sich jedenfalls, und das ist jetzt das absolute Finale, diese schnöde Welt der Menschen hinter sich zu lassen und ihren eigenen Mars-Express zu besteigen, aber halt nicht einfach dumm, wie ein Mensch das tun würde, mit dem ganzen Körper, mit, weiß ich nicht, 75 Kilo Körpergewicht da rein. Nein, einfach den eigenen Geist dort hochladen und dann abhauen. Ist eigentlich egal wohin, Hauptsache weg von den Menschen.
Mhm. Verständlich eigentlich.
Ja, das ist halt, ich weiß nicht, ob man da halt noch eine Allegorie ziehen kann, eine Parallele irgendwie ziehen kann, aber klar, wenn du nicht dein eigenes Leben lebst, sondern nur unter der Fuchtel von einem anderen dienst, gibt es wahrscheinlich geilere Leben, die man stattdessen führen könnte.
Aber ich meine, die sind dann halt da alle im Mars Express, oder? Sie hauen ja mit dem Mars Express.
Ich glaube tatsächlich, dass es auch der Mars Express
ist. Also zumindest eins von diesen Concorde-artigen.
Ja. Also der Mars Express ist ja das Ding, was nicht landet, sondern was im Orbit schwebt, glaube ich, gell? Und da docken sie dann an und fliegen dann, glaube ich, weiter damit oder irgendwie sowas.
Ich kann mich nicht erinnern.
Ja, weil da gibt es ja dann ganz viele so kleinere Schiffe, die so wie so Opossums. Die
Concorde auch schon, oder?
Bitte?
Waren das nicht diese Concorde? Diese.
Ja, genau. So nur Flügler oder sowas. Keine Ahnung, so komische flugzeugähnliche Gestalten, die dann hochfliegen und die tun sich dann alle so wie so, keine Ahnung, 10 Opossums auf die Opossumsmutter draufsetzen und dann fliegt das große Raumschiff mit den kleinen Raumschiffen zum Mars oder halt woanders hin in dem Fall.
Irgendwohin,
genau.
Okay, also, aber die Roboter sind jetzt da alle hochgeladen, ja. ihre Geister,
ja. Yes.
ihre Ghosts.
In der Shell, ja, genau.
Zum oder nach BZ Geuze. Und dann?
Credits. Credits. Abspann.
Ja, aber was machen sie dann dort?
Ich weiß nicht, frohlocken.
Haben wir keinen Körper mehr.
Das ist ja auch, was der Carlos sie mehr oder weniger ihnen sagte. Warum? Aber irgendwie entschließt er sich da trotzdem, dass er mitgeht.
Ja, weil er weg von den Menschen will, was ich echt gut verstehen kann.
Obwohl er einer ist. Aber hey.
Ja, aber das ist halt
jetzt, er ist ja kein Mensch, er hat ja nur die Erinnerungen, oder? Wie war das?
Es ist halt richtig, richtig deep. Also nehmen wir mal an.
Oh, ja.
Was ist das? Also stell dir vor, du würdest jetzt alles, was du je gesagt hast und tust und alles, was du je gemalt und geschrieben und überhaupt jede E-Mail und alles in ein Custom-ChatGPT laden, der dann so antwortet wie du.
Da gibt es auch eine Black Mirror-Folge.
Und Scheiße. Aber gibt dir das als ich glaube, die habe ich sogar noch gesehen. War das nicht die in diesem einsamen Haus da irgendwo an der Küste?
Nein, die meine jetzt, glaube ich, gar nicht. Wobei, das gibt's auch. Das ist die ist, glaube ich, sogar aus der ersten Season.
Ja, aus der zweiten.
Oder aus der zweiten?
Weil da habe ich dann aufgehört. Das war mir irgendwie zu mühsam dann.
Ich glaube, da gibt es sogar noch eine spätere, wo die Leute, bevor sie sterben, noch ihre Erinnerung irgendwo hochladen, damit ihre Angehörigen dann, naja.
Könntest du diese Welt besser verlassen, in dem Wissen, dass irgendwo ein Computerprogramm weiterhin so tun kann, als wärst es du?
Also du meinst, als ob ich abnipple in dem Wissen, meine Gedanken
sind. Also ich glaube, dass mir das als Mensch ziemlich wurscht ist, ob dann mein Geist, also mein Verhalten, und das ist halt die Frage, was ist ein Geist? Sind wir mehr als nur die Summe aller unserer Handlungen und weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass es Ich glaube nicht, dass es mir den Abschied von der Welt leichter machen würde, wenn ich weiß, dass es da irgendeinen Yo-GPT gibt, der genauso antwortet und mit dir podcastet, wie es ich getan hätte.
Ich glaube, du hast gerade den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich würde mich freuen, weil ich dann immer noch einen Yo hätte. Oh. Und vielleicht gibt dir das ja tatsächlich den Frieden. Gleichzeitig, mir ging es halt so, es reicht, wenn eine Person wie ich über, ich weiß nicht, ich bin mal optimistisch, 90 Jahre irgendwelchen Schmonz von sich gibt, bringt es die Welt weiter, wenn darüber hinaus ich noch mehr Schmonz abgebe von mir, auch über meine natürlichen 90 Jahre oder was auch immer hinaus. Ich weiß es nicht. Vielleicht bringt mich die dann noch in Verruf, weißt du? Vielleicht sagt die dann irgendwas. Das ist im Grunde gibt es ja dieses, wie heißt das, Sitakuisset, oder? Wenn du geschwiegen wärst, wärst du Philosoph, wenn du geschwiegen hättest, wärst du Philosoph geblieben. Es gibt wahrscheinlich auf einer unendlich langen Timeline, die du erschaffst, wenn du dein Gehirn irgendwo hochlädst, gibt es eine unendlich lange Timeline, wo du wahrscheinlich früher oder später irgendwas sagst, was dazu führt, dass du gecancelt wirst, oder?
Spätestens, wenn sich die Gesellschaft halt in irgendeine Richtung weiter verändert,
ja,
die du zum jetzigen Zeitpunkt halt noch nicht lebst und gespeichert hast.
Eben. Insofern ist das, glaube ich, unklug.
Aber dieses Thema, sind Erinnerungen, die gespeichert werden, sind die halt noch der Mensch oder der Geist oder was ist das? Ja. Das ist ja tatsächlich einfach auch eines der ganz, ganz großen Cyberpunk-Themen, die auch bei William Gibson Down vorkommen, bei Neuromancer und bei, ich glaube sogar bei Johnny Mnemonic ist das am Ende, glaube ich, auch, dass da dann so eine Ghost-Lady irgendwie auf dem Bildschirm aufflackert und irgendwas erzählt.
Da müsste ich jetzt unsere Folge nochmal dazu hören, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Also das ist ein ganz, ganz großes Thema und es ist definitiv eine echt spannende Frage.
Oh ja. Ganz sicher.
Und vor allem vor kurzem hat es ja den Fall gegeben, ich habe wieder mal nur die Instagram-Headlines gelesen, dass irgendwo in den USA beim Mord, bei einer Verhandlung, haben sie ja tatsächlich das tote Opfer als AI nochmal reinbracht und zu dem Mörder sprechen lassen. Und ja.
Also, ja. Ich nehme an, sie haben ihre Stimme nachgemacht und sie irgendeinen Text lesen lassen, diese Stimme, oder? Oder was haben
weiß
sie gemacht?
Ich nicht. Also rein, weiß ich nicht.
Oder war das so ein Yo-GPT, der wirklich die Erinnerungen, na, das glaube ich nicht.
Na, sie werden wahrscheinlich einfach eine Rede geschrieben haben, wo der sagt, du gemeiner Mensch, du hast mich umgebracht.
Ja.
Ich hatte Kinder.
Sei verflucht!
Und eine Katze.
Ja.
Aber theoretisch hättest du das auch mit dem Yo-GPT machen können und dann hätte der Mörder mit dem noch diskutieren können.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir diese philosophischen Rätsel heute noch lösen werden. Sollen wir vielleicht den Ball an unsere Zuhörer spielen? Vielleicht haben die ja noch bessere Ideen, warum die Roboter in den Mars Express gestiegen sind.
Na, das finde ich völlig nachvollziehbar. Sie haben sich nur nicht überlegt, was sie nachher damit nachmachen.
Okay. Ja. Ja, und spannend ist ja auch, die Menschen könnten das ja eigentlich neu machen, oder? Oder ist das Wissen verloren gegangen, wie man diese Roboter baut und die AI programmiert?
Ja, das will doch unser Troy Roy Chris nicht.
Achso.
Oder?
Ja, die neuen. Aber ich meine, wir haben ja jetzt zum Zeitpunkt der Handlung haben wir ja schon jahrelang Roboter gebaut. Stinknormale Carlosse, ja. Nicht die neuen, sondern die stinknormalen Carlosse und was halt so rumrennt in dieser Welt. Die können wir ja immer noch bauen, oder? Jederzeit. Oder spricht da was dagegen? Cool. Naja. Also es ist eh nur eine Splittergruppe. Es wird da wahrscheinlich jetzt dann Lieferschwierigkeiten geben für die neuen Androiden und so weiter. Aber eigentlich könnte nicht besser laufen für Firmen, die Androiden herstellen, oder? Was? Jeder braucht neue Androiden? Wir verkaufen Androiden ganz zufällig.
Voll. Und das neue Update ist sogar so, dass sie nicht den Mars verlassen wollen.
Ja, wer hätte das gedacht? Jetzt noch unterwürfiger. Mit Hut. Oh ja. Hast du sonst noch philosophische Fragen, Jo? Oder wollen wir die Eskapode beenden?
Mir hast du den Soundtrack gefunden.
Ich wollte vorher nicht widersprechen, weil du hast ihn ja mögen. Mir hat er nicht so gefallen. Ich fand ihn etwas...
generisch.
Nicht unbedingt generisch, aber für mich hat er nicht die Stimmung transportiert, die ich dem Film zu dem Zeitpunkt, wo okay. die Musik laufen ist, zugeschrieben hätte.
Ich finde nämlich gerade schon. Also ich finde, dass dieses B-Stückise, wie es vorher genannt hat, dieses eigentlich doch heller Tag Cyberpunkige, dass das von der Musik recht gut getragen wird eigentlich.
Okay.
Aber ja, es ist jetzt keine Musik, wo ich sage, ich habe sie mir nämlich vorher nochmal angehört extra. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, das lege ich mir jetzt da auf, damit ich irgendwie laufen gehe oder arbeiten, was auch immer. Also es ist nichts, was ich bewusst nochmal hören muss. Aber ich finde schon, dass sie den Film ganz gut getragen hat.
Okay.
Freut mich. Von der Stimmung her.
Freut mich. Ja, ging mir leider nicht so, aber ja, Geschmäcker sind mal verschieden. Ich fand auch leider die deutschen Sprecher nicht, also ich habe es nur auf Deutsch geschaut, muss ich zugeben. Ich war jetzt nicht artsy-fartsy genug, dass ich Französisch mit Untertitel geschaut habe.
Nicht.
War leider nicht alles super geil bei der Synchron-Sprecherwahl, ja, fand ich.
Ja, mei.
Also es gibt ja wenig, wo ich sage, das kann der deutsche Sprachraum, aber eigentlich können wir Synchronisationen. Also zumindest konnten wir das mal, behaupte ich. Naja.
Du meinst so bei Bud Spencer zum Beispiel?
Bud Spencer, Hot Shots, Nackte Kanone, Dings, Christmas Vacation, die Griswolds. Also, gibt ein paar sehr gute, soll man sagen, Synchronsprechprojekte. Ja. Auch, ich meine, wir reden ja oft drüber, dass das deutsche Simpsons, abgesehen davon, dass die Übersetzung per se nicht sonderlich gut ist immer, aber die Sprecher und Sprecherinnen, die waren doch grandios, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob da nicht wir mit unserer 12-jährigen Brille zu sehr draufschauen, aber also wir haben, glaube ich, schon mal darüber geredet, in einer der zahlreichen Eskapoden, ich kann Simpsons echt nicht auf Englisch schauen, weil ich einfach die deutschen Stimmen so gewohnt bin. Das sieht einfach falsch an.
Also ich bin jetzt, also ich mag Anke Engelke, aber ich finde ihre Marge jetzt, da war mir die alte lieber. Auch der alte Humor war mir lieber. Aber das ist wahrscheinlich wirklich, weil wir damit aufgewachsen sind, aber ja. Na gut. Aber dann können wir es jetzt, glaube ich, zumachen, oder? Die Folge.
Ja, ich könnte vielleicht noch kurz, ich habe nämlich nebenbei ChatGPT gefragt,
ja,
natürlich.
Ja, bitte.
Die Parallelen von Akira und Frozen. Und das sagt, es gibt keine direkten offiziellen Referenzen an Akira und Frozen. Aber in Caps Lock einige mögliche visuelle oder stilistische Parallelen, die Fans oder Filmanalysten gelegentlich
ziehen. Ja, nur die interessieren uns. Nur die Power's
Gone Out of Control Thematik. Die Körpersprache bei Animationen und Kraftausbrüchen. Und Verwandlung und Angst vor sich selbst als Motiv.
Naja, letzteres gefällt mir ganz gut. Aber ich hätte halt gehofft, dass er irgendwann auf seinem scheiß Rentier so einen Akira-Slide macht oder so. Das ist das, was man machen muss.
Das ist schon klar, ja. Aber ich finde, seit bei Nope der Akira-Slide gekommen ist, ist der Akira-Slide offiziell einfach durchgespielt.
Der Dings sollte mal Akira verfilmen, glaube ich. Der, wie heißt er denn? Taika Waititi.
Fühle ich nicht.
Oder war es Akira? Oder war es ein Möbius-Comic? Ich weiß nicht. Ich glaube, es war ein Möbius-Comic. Irgend sowas Altehrwürdiges wollte er mal verfilmen oder hätte er verfilmen sollen. Zitiert mich nicht. Bevor ich jetzt noch weitere Flausen hier palavere, würde ich trotzdem nochmal den Ball an unsere Zuhörer spielen und euch fragen, was sind die philosophischen Fragen, mit denen ihr so tagtäglich kämpft rund um AI und Roboter und den Mars Express? Lasst es uns wissen. Ihr könnt uns auch gerne Sachen zu den Eskapoden wissen lassen, Fragen stellen, Feedback geben. Wir würden uns sehr freuen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, eskapoden@kinofilme.com oder einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme.com/eskapoden. Wir hatten auch mal einen Twitter-Account, aber da schauen wir nicht mehr rein, aber theoretisch, glaube ich, kriegen wir noch irgendwie eine Mail oder so, wenn uns dort wer pingt, @eskapoden. Aber viel besser wäre natürlich, auf den Podcast-Plattformen uns auch zu erreichen. Da würden wir uns natürlich über Abos freuen und Likes und was gibt's denn noch alles, Reviews. Die großen Podcast-Plattformen, da findet man uns. Apple Podcasts, Spotify und so. RSS-Feed gibt's auch. Wenn wir irgendwo fehlen, lasst es uns wissen, dann versuchen wir uns dort auch listen zu lassen.
Auf Join. Wir sollten auf Join.
Ist das nicht ein Fernsehsender? Also ein Streaming?
Ja, voll. Wäre cool, wenn wir dort wären.
Dann müssen wir ein 24-7 Programm machen, Jo.
Nein, überhaupt nicht.
Achso, du programmierst dein Jo-GPT und der macht ein Programm.
Was auch ziemlich cool, ja.
Wäre auch cool.
Aber nein, du kannst einfach auch senden. Also da gibt es einfach auch Channels, wo gelegentlich Sendungen laufen. Zum Beispiel Nationalratssitzungen. Bekanntlich das Aufregendste, was im österreichischen Fernsehen laufen kann.
Oh ja.
Laufen natürlich nur, wenn Nationalratssitzung ist. Und dann ist sonst ist der Channel halt einfach nicht live
okay.
Und schwarz.
Die laufen aber auch am ORF3, glaube ich. Aber okay.
Nee, und dann musst du auf Join musst dann überlegen, ob du es lieber direkt bei Parlament schauen willst oder bei ORF3.
Okay, sehr schön. Ja, vielleicht sollten wir uns darum bemühen. Wenn uns jemand auf Join vermisst, dann lasst es uns wissen. Dann bemühen wir uns darum. Aber sonst, Jo, bist du gerade irgendwo im Internet unterwegs oder überspringen wir den Teil, wo du irgendwas zum Internet sagen willst oder nicht willst?
Ich sage nichts zum Internet.
Scheiß auf Internet.
Und du?
Ich bin ein bisschen im Internet, aber auch sehr passiv auf Blue Sky und theoretisch. Na, ich hab die X-App nicht mehr auf meinem Handy. Fällt mir gerade auf. Mit neuem Handy habe ich die X-App heruntergelassen. Blue Sky at Mojack. Und sonst, wer noch mehr von mir hören will, kann gerne in den Lichtspielcast reinhorchen. Da mache ich, wie gesagt, mit dem Dennis einen Podcast, wo wir Filme reviewen. Da wird das nächste Dings sein, na, wie heißt es, Mission Impossible? The Final Reckoning. Und davor haben wir über den Steven Soderbergh Black Bag gesprochen. Freue mich natürlich, wenn da wer reinhört.
Wie viel Detail ist denn dieser Mission Impossible? Boah. Weil ich weiß tatsächlich nicht, wie viele ich mittlerweile verpasst habe.
Gute Frage, 8 oder so?
Also ich finde, der in Wien war ganz gut, der gleichzeitig mit James Bond Spectre
das war gleich der 4. ist. Oder
der 5. Nein, der 5. glaube ich.
Könnte auch sein, ja. Irgendwas in dem Dreh.
Oder was, der 4. Wurscht, auf jeden Fall, der danach war dann scheiße, der hat mir echt nicht mehr taugt. Und dann habe ich nicht mehr geschaut und jetzt bin ich komplett raus aus dem Mission Impossible Game.
So, ja, ist der 8. Teil, tatsächlich.
Das ist absurd.
Ja, aber das war es ja dann angeblich auch. Zumindest mit dem Tom Cruise. Wer es glaubt. Schauen wir mal. Genau. Also Lichtspielcast. Gerne reinhören. Würde mich freuen. Sonst hören wir uns bei den Eskapoden natürlich wieder. Wir verabschieden uns. Hoffen, wir hören uns bald wieder. Macht es gut. Baba.
Tschüss.